Ja, dieser Podcast, er kann euch aufregen, er kann euch wütend machen. Oder helfen, die Dinge genau zu verstehen. Die provokante Meinung kommt heute von Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Er findet, deutsche Firmen sollten die Handelsbeziehungen zum Iran komplett kappen, weil das Geld nur das Regime dort stärkt. Deshalb gibt es für ihn nur eine Lösung des Konflikts.
Sanktionen, Sanktionen und Sanktionen, die dafür sorgen, dass kein Euro in den militärisch-terroristischen Apparat dieses Regimes hineinfließt.
Das sieht der deutsch-iranische Politikwissenschaftler Adnan Tabatabai, der unter anderem die Bundesministerien, den Bundestag und diverse Stiftungen in Iran-Fragen berät, ein bisschen anders. Für ihn kommt es darauf an, genau hinzuschauen, genau zu differenzieren, mit wem man den Handel im Iran eingeht.
Man muss sich auch immer fragen, was ist der Gegenstand dessen, was diese Firmen tun, sei es jetzt Infrastruktur und Modernisierung, weil das am Ende ja auch der Bevölkerung zugutekommt. Und daher finde ich sozusagen diese Kausalität, man unterstützt die Bösen im Iran dadurch, einfach etwas zu kurz gegriffen.
Das ist heute unser großes Thema hier im Podcast. Außerdem könnte das, was bei euch aus dem Hahn rauskommt, bald teurer werden. Oder ist es das vielleicht schon? Trinkwasser. Heute gab es die Headlines, Trinkwasser wird immer teurer, Preisexplosion beim Trinkwasser. Was ist da wirklich dran? Auch das klären wir für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Iran steht gerade im Fokus. Zum einen aufgrund der militärischen Eskalation mit Israel, zum anderen aufgrund des US-Ausstiegs aus dem Iran-Atomabkommen. Julian Reichelt ist Bild-Chefredakteur und er hat sich Gedanken gemacht. Diese Gedanken, die stehen heute in einem Kommentar in der Bild-Zeitung von ihm. Überschrift: Kein Geld für Teheran. Er findet, dass Deutschland keine wirtschaftlichen Kontakte halten darf mit dem Iran, weil dadurch, Zitat, der mörderische Militärapparat der Mullahs gestärkt wird. Merkel, Putin und Macron, die sehen das ein bisschen anders. Sie wollen am Atomabkommen festhalten, folge dem den wirtschaftlichen Austausch mit dem Iran nicht sanktionieren. Ich habe über diese Argumentation von Herrn Reichelt heute mit ihm persönlich gesprochen. Sie haben sich die Frage gestellt, ob wir Deutschen mit dem Iran Wirtschaftsbeziehungen führen sollten oder nicht. Und Ihre Antwort lautet nein. Warum?
Meine Antwort lautet nein, weil es beim Iran völlig unstrittig ist, um was für eine Sorte Regime es sich dort handelt. Nämlich um ein menschenverachtendes Regime, was in keiner Weise irgendeinen Wert, irgendeine Grundlage, auf der wir stehen, in irgendeiner Weise teilt. Wer daran Zweifel hatte, konnte das vor drei Tagen sehen, als der Iran aus Syrien heraus ausgerechnet auf Israel mit Raketen geschossen hat, aber dass die Vernichtung Israels zur iranischen Staatsräson gehört und die große Sehnsucht des iranischen Regimes ist, das war auch schon vorher völlig klar. Und nun befindet sich die iranische Wirtschaft, leider muss man sagen, nahezu komplett in den Händen des dortigen Militärs, in den Händen der dortigen Revolutionsgarden. Und genau an dieser Stelle fließt halt von Deutschen umgesetztes Geld, fließt das Geld, das aus deutschem Handel hervorgeht, in ein Regime, das dieses Geld nicht etwa einsetzt, um die Bevölkerung reicher zu machen, um ein Sozialsystem aufzubauen oder, sondern in allererster Linie für militärische Zwecke und terroristische Zwecke. Und diese terroristischen Zwecke sind in erster Linie gegen Israel gerichtet und ich bin der festen Überzeugung, dass deutsche Unternehmen sich daran nicht beteiligen sollten.
Jetzt haben wir aber diese Woche auch gelernt, dass Merkel, Macron und Putin an dem Atomabkommen mit dem Iran festhalten, folge dem auch den Wirtschaftsaustausch weiter an ihm festhalten. Warum liegen diese Menschen falsch?
Ich glaube übrigens weiter, dass die Frage, wollen wir wirklich mit dem iranischen Regime Handel treiben, so konkret ja bisher gar nicht gestellt und beantwortet worden ist. Mhm. Wenn Sie die Bundeskanzlerin fragen, finden Sie es richtig, dass wir mit dem iranischen Regime Handel treiben und damit direkt militärische und terroristische Aktivitäten mit deutschen Unternehmen, deutschem Handel mitfinanzieren, wenn Sie die Möglichkeit hätten, diese Frage zu stellen, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie darauf nicht die Antwort bekommen würden, ja, das finde ich super. Es geht, glaube ich, bei der Politik vor allem um die Kontrolle des Atomprogramms und nicht so sehr um die Möglichkeiten, die sich daraus für die Wirtschaft ergeben. Die werden nach meinem Empfinden auch in der Politik, zumindest in Deutschland und Frankreich, das ist ein großer Unterschied zu Russland, mit großer, großer Skepsis gesehen.
Trotzdem, Herr Reichelt,
in dem,
was Sie heute sagen, in dem Kommentar, den Sie heute veröffentlicht haben in der Bild-Zeitung, sprechen Sie ja eigentlich von wirtschaftlicher Abschottung. Das heißt, Sie sagen, man finanziert mit jedem Euro, man finanziert mit dem Geld eben den mörderischen Militärapparat dort im Iran. Kein Wort, dass es auch in diesem Iran eben gemäßigte Personen gibt, kein Wort, dass vielleicht über einen Austausch, einen finanziellen, einen wirtschaftlichen Austausch auch unabhängigen Handel geben kann oder dass der entstehen kann dadurch?
Noch einmal, im iranischen Regime kann durch Handel kein unabhängiger Handel entstehen. Im Iran, so wie das Regime im Moment angelegt ist, kann überhaupt keine Unabhängigkeit entstehen. Wir haben da ja einige Versuche gesehen.
Auch wenn es nicht nur Hardliner sind.
Lassen Sie mich das kurz ausführen. Von den moderaten Kräften, die Sie da gerade völlig zu Recht genannt haben, diese moderaten Kräfte sind ja auf die Straße gegangen, vor wenigen Wochen mal wieder, um ein moderateres Regime einzufordern. Die Antwort des Regimes darauf war, diese Menschen niederzuschießen. Wer ernsthaft glaubt, dass man dieses Regime, grauenvoll wie es ist, ein Regime, was Homosexuelle an Kränen aufhängt, dass man dieses Regime destabilisieren kann, indem man es mit Geld versorgt, der hat dieses Regime einfach nicht verstanden.
Was ist die Lösung des Problems Ihrer Meinung nach? Ist die Lösung des Problems, dass man den Iran komplett sich abschotten lässt, dass man sich auch selbst von einem Land so abschottet, um dann, wenn Raketen aus diesem Land kommt, eben mit Raketen zurückgeantwortet wird? Ist es nicht wichtig, auch den Dialog zu suchen?
Dialog ist immer wichtig, aber der Dialog muss aus meiner Sicht vor einer ganz klaren, glaubwürdigen Drohkulisse und aus einer ganz klaren, glaubwürdigen Position der Stärke heraus stattfinden. Und diese Position der Stärke basiert aus meiner Sicht aus drei Maßnahmen: Sanktionen, Sanktionen und Sanktionen.
Herr Reichelt, Sanktionen und Drohungen sind doch kein Austausch.
Nein, das habe ich ja gerade gesagt. Sanktionen und eine glaubwürdige Drohkulisse bieten den Hintergrund, vor dem dann Austausch stattfinden kann. Wir sehen das im Moment gerade sehr schön in Nordkorea. Dort gibt es im Moment einen sehr, sehr hoffnungsvollen Austausch. Ob er am Ende zum Erfolg führt, wird man sehen müssen. Aber im Moment ist er tatsächlich hoffnungsvoll. Er findet aber vor der Kulisse einer sehr glaubwürdigen militärischen Drohung statt.
Ja, dann ist nur die Frage, wann der schlimmste Fall eben eintrifft. Weil wenn man immer weiter droht, kann es natürlich auch mal sein, dass der ein oder andere dann über den Zaun springt.
Absolut. Wenn man Zaun springen kann, immer einer. Die Geschichte lehrt uns nur bisher, dass das Konzept immer funktioniert hat und nie umgeschlagen ist. Besonders eben in der mit Sicherheit brisantesten Bedrohungslage des Kalten Krieges hat diese glaubwürdige Drohung immer genau solche Dinge verhindert. Das ist ein Konzept, was bisher erfolgreich war und kein Konzept, was irgendwelche Kriege ausgelöst, sondern Kriege tatsächlich verhindert und ultimativ ja unter anderem zum Zusammenbruch der Sowjetunion und zur deutschen Wiedervereinigung geführt hat. Und da gab es natürlich Annäherung durch Handel und Wandel durch Handel, aber auch Wandel durch Handel hat immer funktioniert vor der glaubwürdigen Drohkulisse von mehreren tausend amerikanischen Interkontinentalraketen.
Herr Reichelt, wird spannend zu sein, das alles weiter zu verfolgen, welche Richtung es denn dann wird. Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Danke.
Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss, schönen Tag noch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kein Geld für Teheran. Das ist der Titel eines Kommentars in der Bild-Zeitung. Heute geschrieben hat ihn der Chefredakteur höchstpersönlich, Julian Reichelt, den wir gerade gehört haben. Seine Meinung: erst drohen, dann handeln. Anders funktioniert's nicht mit dem Iran. Deutsche Unternehmen sollten sofort den Kontakt in den Iran abbrechen, denn das würde nur das, wie er sagt, mörderische Regime unterstützen. Jetzt hören wir uns mal den deutsch-iranischen Politikwissenschaftler Adnan Tabatabai an. Gucken, wie er diese Sache sieht. Er berät unter anderem Bundesministerien, zum Beispiel das Auswärtige Amt, den Bundestag, Autoren, Journalisten, politische Stiftungen, wenn es um Iran-Themen geht. Er kennt sich also mit den Details dieses Landes aus. Schönen guten Abend, Herr Tabatabai.
Schönen guten Abend.
Herr Reichelt sagt, jeder Euro, der in den Iran fließt, geht unweigerlich in den Militärapparat der Mullahs, unterstützt also damit das Regime. Was sagen Sie dazu?
Das ist natürlich in dieser Form eine sehr zugespitzte Aussage. Richtig ist, dass die iranische Wirtschaft stark staatlich reguliert ist. Das liegt daran, dass Iran ein autoritär regiertes Land ist. Das liegt aber auch daran, dass das Land jahrzehntelang und jahrelang isoliert war von der internationalen Wirtschaft aufgrund von Sanktionen, weshalb Außenhandel tatsächlich nur über staatliche Kanäle gehen konnte. Und da haben sich natürlich staatsnahe Firmen und Firmen im Staatsbesitz einen riesigen Vorsprung vor der Privatwirtschaft geschafft. Deswegen ist es durchaus richtig, dass erstmal staatsnahe Firmen profitieren, aber man muss sich auch immer fragen, was ist der Gegenstand dessen, was diese Firmen tun, sei es jetzt Infrastruktur und Modernisierung, weil das am Ende ja auch der Bevölkerung zugutekommt. Und daher finde ich sozusagen diese Kausalität, man unterstützt die Bösen im Iran dadurch, einfach etwas zu kurz gegriffen.
Dieses Argument, es gibt nur die Bösen im Iran, es gibt keine gemäßigten Personen, das Herr Reichelt angeführt hat, auch dass Präsident Rouhani keine gemäßigte Person sein sollte, sehen Sie das auch ähnlich?
Das sehe ich überhaupt nicht so und das sehen im Übrigen auch 40 Millionen Iraner nicht so. Die 40 Millionen Menschen haben letztes Jahr im Sommer gewählt, weil sie für ihre Ansicht nach Hassan Rouhani ein moderaterer Kandidat für die Präsidentschaft war als sein Herausforderer Ibrahim Raisi. Und ich fände es vermessen, wenn wir aus dem Blick von außen sagen würden, diese 40 Millionen Menschen der 56 Millionen Wahlberechtigten haben keine Ahnung von iranischer Politik. Sie haben ihn gewählt, weil er mit Sicherheit mächtiger ist als viele seiner Konkurrenten.
Und Unabhängigkeit gibt es im Iran für Sie oder nicht?
Nun, das ist natürlich in der Tat stark eingeschränkt. Also unabhängig im Sinne von keiner politischen Strömung angehörig und zugehörig, das ist in der Tat in einem Kontext wie Iran schwierig zu finden. Aber es gibt eine sehr, sehr große Menge an kritischem Diskurs, den man einfach nicht ignorieren darf. Und bei aller Anerkennung dessen, dass es die repressiven Methoden im Land gibt, gibt es immer noch sehr viel Kritik und unabhängiges Denken.
Warum sollten denn Ihrer Meinung nach deutsche Unternehmen weiterhin mit dem Iran Wirtschaftsbeziehungen pflegen?
Nun, aus denselben Gründen, warum sie auch Geschäfte mit China, Türkei, Ägypten, Russland und anderen Ländern mit fataler Menschenrechtslage suchen. Also Wirtschaftsbeziehungen sind von solchen Fragen schlichtweg ausgenommen. Und warum sollte das mit Iran anders sein? Zudem würde ich denken, dass wie anfangs angedeutet, muss man ja gucken, worum geht es? Geht es um die Modernisierung der Infrastruktur? Geht es um eine neue Zugflotte, mit der Iraner durch Iran reisen können? Geht es um Solarenergie? Das sind ja letztlich Dinge, von denen ja auch die Menschen profitieren. Und das müssen wir immer im Auge behalten.
Und diese Vorgehensweise, dass der Dialog erst stattfinden kann, wenn ausreichend sanktioniert ist, wie sehen Sie den?
Wir haben vor dem Abkommen, das waren dann, wenn ich mich nicht irre, 35 Jahre lang genau diese Politik geführt. Und da möge mir jemand sagen, ob das zu Zielen geführt hat. Ich denke nicht. Also wir haben die Erfahrung, dass man droht, droht, droht und dann sagt, vielleicht können wir dann doch Handel machen, wenn ihr euch beugt. Das hat nicht funktioniert. Deswegen hat man der Diplomatie eine Chance gegeben, aber Donald Trump hat das nach 2,5 Jahren abbrechen wollen.
Inwieweit würde denn dieser Handel, den man führen würde mit dem Iran, auch der Bevölkerung dort zugutekommen?
Also zum einen, wie gesagt, wenn zum Beispiel bestimmte Modernisierungen erfolgt, werden Arbeitsplätze geschaffen, wird das Lebensumfeld der Iranerinnen und Iraner sicherer. Was sicherlich eine Frage ist, und die muss man den Iraner kritisch stellen, ist, was ist mit der gesunden, wirklich unabhängigen Privatwirtschaft? Wann wird ihr gestattet, auch in internationale Geschäfte einzusteigen? Das ist sicherlich ein Problem. Das kann aber auch erst dann gelöst werden, wenn Außenhandel zur in Anführungszeichen Normalität wird, wenn das zum Gang der Dinge wird, auch dann werden sich dann private Unternehmen durchsetzen können. Und auf dem Weg sind wir eigentlich gewesen. Deswegen können wir jetzt hoffen, dass die Europäer und die europäische Wirtschaft sich in gewisser Weise wehren kann gegen die US-Sanktionen, die da drohen.
Es geht um den Handel und zwar den mit dem Iran. Man muss dazu sagen, dass das Handelsvolumen, sowohl das europäische als auch das deutsche, ein nicht so ganz großes ist. Aber es ist natürlich viel damit verbunden. Es gibt diverse Stimmen, die für bzw. gegen eine Abschottung, was zumindest diese Beziehung angeht, auch den Handel angeht, vom und mit dem Iran. Adnan Tabatabai, der Politikwissenschaftler, ganz lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was bitteschön war denn da los bei den Headlines, die wir heute gelesen haben? Trinkwasser wird immer teurer, hieß es zum Beispiel bei der Tagesschau. Die Bild warnte sogar vor einer Preisexplosion beim Trinkwasser. Hintergrund ist eine neue Datenauswertung der Grünen. Da heißt es, dass die Trinkwasserkosten zwischen 2005 und 2016 deutschlandweit um mehr als 25% im Schnitt gestiegen sind. Rahel Klein aus unserem Team, du hast ja die Meldung genauer und die Daten auch genauer angeschaut, auf die sich die Grünen beziehen. Ist das denn so? Wird unser Trinkwasser immer teurer?
Also man muss diese ganzen Meldungen wirklich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Diese Datenauswertung der Grünen, die bezieht sich auf Werte vom Statistischen Bundesamt von 2005 bis 2016. Es ist also wirklich erstmal nichts Neues. Die Daten gibt es schon länger, die sind seit längerem bekannt. Mhm. Und man muss aber sagen, ja, die Trinkwasserpreise sind insgesamt im Schnitt angestiegen in Deutschland. Es gibt aber regional sehr starke Unterschiede. In manchen Bundesländern ist es ein bisschen günstiger geworden, in anderen auch deutlich teurer. Und das sagt Werner Eckert, der arbeitet bei unseren Kollegen vom SWR in der Umweltredaktion und der kennt sich aus.
Aber die Preissteigerung der vergangenen Jahre seit 2005 entspricht im Groben der normalen Teuerung. Das heißt, da ist nichts besonders teuer geworden.
Also Werner Eckert sagt, dass vor allem der höhere Strompreis Auswirkungen auf die Trinkwasserpreise hatte. In hügeligen Gegenden zum Beispiel, da muss mehr gepumpt werden. Mhm. Dadurch wurde dann natürlich auch das Wasser teurer, weil mehr Strom gebraucht wurde. Diese Headlines, muss man sagen, waren also eher, wir brauchen noch eine Story für den Brückentag
sind halt auch Headlines. Wir halten also fest für den Moment, das Trinkwasser ist teurer geworden, aber eben die Preise insgesamt sind gestiegen, also ist es relativ normal. Du hast jetzt aber auch gesagt, dass es regional sehr starke Unterschiede gibt. Woher kommt das denn?
Also in Bayern, da sind die Trinkwasserpreise tatsächlich besonders gestiegen. In Ostdeutschland sind sie dagegen oft zurückgegangen. Und das liegt vor allem an Infrastrukturkosten, also für Pumpen, Leitungen oder Personal. Das hat mir Werner Eckert auch erklärt. Die sind von Wasserwerk zu Wasserwerk sehr unterschiedlich. Und in Ostdeutschland, da ist es so, dass die nach der Wende sehr viel ins marode Wassersystem investieren mussten. Dadurch sind die Trinkwasserkosten da auch grundsätzlich höher. Und in Süddeutschland, wo du sehr gut an Wasser auch drankommst, da sind sie grundsätzlich eher niedrig. Aber auch da musste in den letzten Jahren dann mal saniert werden.
Man kann sagen, die Gebiete, in denen die Preise besonders niedrig waren, die haben besonders starke Steigerungen gehabt. Es gibt da auch sowas wie eine Angleichung auf Bundesebene.
Die Grünen waren jetzt in dieser Auswertung auch davor, dass die Trinkwasserpreise in Zukunft noch deutlich stärker ansteigen könnten. Was denn da dran?
Damit haben sie schon einen Punkt und damit sind sie auch nicht allein. Das Umweltbundesamt hat im letzten Sommer schon eine Untersuchung veröffentlicht, wo sie mal die Gefahren fürs Trinkwasser sich angeschaut haben und was die Kosten dafür sind.
Es könnte, wenn es so weitergeht, immer teurer werden, sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Und das ist schon wahr, da rechnet man mit bis 50% mehr, allerdings ohne einen genauen Zeitraum zu nennen.
Ja, das war nochmal SWR-Umweltexperte Werner Eckert. Das Hauptproblem fürs Trinkwasser ist die Landwirtschaft. In vielen Regionen Deutschlands werden die Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser zum Beispiel überschritten. Nitrate sind ja so stickstoffhaltige Salze, die brauchen die Pflanzen zum Wachsen. Und die stecken eben in Gülle oder in Mineraldünger und landen dann irgendwann im Grundwasser. Es dauert je nach Boden Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und wenn sich diese Düngepraxis jetzt nicht ändert, dann landet zunehmend mehr Nitrat im Grundwasser. Und dann wird es auch für die Wasserversorger aufwendiger und damit teurer, das Wasser sauber aufzubereiten.
Und als Folge ist dann eben auch das Trinkwasser teurer, ja?
Genau, das könnte eben genau dann passieren. Auch Pestizide und Medikamentenrückstände sind ein großes Problem. Und da braucht es eben Strategien für die Landwirtschaft, damit diese Belastung kleiner wird. Bei diesem ganzen Thema muss man am Schluss jetzt aber auch mal sagen, Trinkwasser ist in Deutschland unfassbar billig.
Ja.
Verband kommunaler Unternehmen, der hat es mal vorgerechnet, für 5 € bekommst du in Deutschland, regional unterschiedlich jetzt, aber ungefähr 3000 Liter Trinkwasser. Wenn du in einen Discounter gehst, dann bekommst du für 5 € keine 40 Liter.
Also meckern auf sehr, sehr hohem Niveau.
Kann man auch sagen.
Wir halten fest, ja, das Trinkwasser ist in manchen Teilen Deutschlands teurer geworden in den vergangenen Jahren. Die Verbraucherpreise sind aber generell angestiegen, das muss man wissen. Von der Preisexplosion, so wie sie heute in der Presse steht, kann erstmal keine Rede sein. Trotzdem könnte es eben in Zukunft deutlich teurer werden, wenn es keine Veränderungen bei den Düngeregeln gibt und die Nitrat- und Pestizidbelastung abnimmt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben was für euch, natürlich. Wir haben eine geheime Botschaft in einem geheimen Botschaftsbeitrag. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler ist nämlich begeistert von geheimen Codes und hat dazu heute eine Meldung gefunden. Und vielleicht hört ihr die nächsten paar Minuten mal einfach auf den Vogel.
Eine Meldung, die sofort zu einer kleinen Zeitreise einlädt. Forscher der Columbia-Universität haben einen Algorithmus namens FontCode erfunden. Font, weil die Idee dahinter ist, mittels kleinster Veränderung der Schriftart, also des Fonts, sowie Helvetica oder Times New Roman, geheime Botschaften zu platzieren. Klitzeklein, mit bloßem Auge nicht erkennbar, sondern nur ein ganz normaler Text. Aber wer den Algorithmus kennt und einen Computer hat, der kann die Botschaft entschlüsseln.
Genial einfach und deshalb glänzend.
Die Kunst, geheime Botschaften so zu tarnen, dass wir mit bloßem Auge gar nicht erkennen, dass es sich dabei überhaupt um eine geheime Botschaft handelt, die heißt übrigens Steganographie. Oft sind die Botschaften zum Beispiel in Pixeln von Bildern versteckt.
Genau.
Steganographie ist eine Unterform der Kryptographie. Alles, was geheime Nachrichten, Verschlüsselung und so weiter ist, ist Kryptographie und fasziniert die Menschheit seit jeher. Und klar, wer erinnert sich nicht, als wir klein waren, an diese ganz, ganz, ganz streng geheime Nachricht, die nicht für die Augen der Welt, sondern nur für irgendwen ganz Bestimmtes war?
Ja, in der Tat bin ich in einem Alter, wo ich also Rübshefte durchaus sehr zu schätzen gewusst habe. Und natürlich ist das Spiel mit Zitronensaft auf Papier eine Sache, die man auch mit großer Freude wahrgenommen hat. Ja, hier Rüdiger Weiß, guten Tag.
Rüdiger Weiß ist Kryptographologe und Professor für Systemprogrammierung an der Beuth-Universität in Berlin. Ich frage ihn, wozu brauchen wir heute Kryptographie überhaupt noch?
Naja, was früher IPS-Hefte waren und eine sehr kleine Forschungsgruppe im Bereich der Mathematik war, hat heute sehr stark an Bedeutung gewonnen.
Heute, das ist das Zeitalter des Internets. Doch erstmal ein Blick zurück. Noch vor der Zaubertinte aus den Kinderheftchen war es einfach Papier und Stift, beziehungsweise Papyrus und Feder. Die ältesten Geheimbotschaften, die wir kennen, sind von ungefähr 1500 vor Christus. Babylonische Rezepte, die bloß kein Fremder klauen sollte.
Genau.
Und von etwa 1500 nach Christus stammt das sogenannte Voynich-Manuskript aus Italien. 230 Seiten mit lustigen Bildchen, die bis heute nicht entschlüsselt werden konnten.
Ist bemerkenswert.
Maschinen haben die Kryptographie vor gut 100 Jahren nochmal revolutioniert. Das bekannteste Beispiel ist Enigma, die Verschlüsselungsmaschine der Nazis. Stromleitungen haben da irgendwie Buchstaben verschlüsselt. Es war sehr lange erfolgreich, aber als der Code dann irgendwann von polnischen Mathematikern geknackt wurde und die Botschaften der Nazis lesbar wurden, da war das Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr weit. Seit den 70er Jahren haben Computercodes die Verschlüsselung übernommen. Und das Internet. Das hat die Relevanz von Verschlüsselung nochmal ganz neu definiert.
Und hier ist auch Ende der Romantik. Internet bedeutet, dass alles mitgelesen werden kann und sind halt zunächst mal alle Nachrichten für alle Leute lesbar.
Rüdiger Weiß ist klar, es wird auch alles mitgelesen.
Aber gerade diese Offenheit ermöglicht es gefährlichen kriminellen Angriffen oder staatlich schrankenloser Überwachung, Handlungen vorzunehmen, die wirklich die Art, wie wir zusammenleben, ändert und gefährdet.
Gefährdet, weil der Schaden, der von Hackern angerichtet werden kann, sehr groß ist. Rüdiger Weiß sagt, weil Milliarden von Menschen im Internet sind, sind alle Probleme, die wir im Leben haben, auch digital. Und die Dinge, die wir lieber nicht an die große Glocke hängen wollen, die sind die gleichen. Das Versteck vom Sparstrumpf oder die verbotenen Liebesbriefe. Alles heute in digitaler Form. Online-Banking und Snapchat zum Beispiel.
Kryptographie ist im Moment das mächtigste Werkzeug, sich persönlich in diesem Internet zu schützen.
Toll. Und das alles auf Grundlage von mathematischen Berechnungen.
Wenn wir diese Art des friedlichen Zusammenlebens weiterhaben müssen, müssen wir wirklich so agieren, wie man es eigentlich auch in unserer Kindheit für Spione richtig gehalten hat. Also Code erzeugen, die kein Angreifer brechen kann.
In der Tat faszinierend.
Also, auch wenn wir heute nur noch ganz selten geheime Zitronensaftbotschaften verschicken, der Bedarf für eine sichere Kodierung unseres Lebens ist größer denn je.
Genau.
Verschickt doch mal wieder eine geheime Zitronensaftbotschaft. Diese Botschaft haben wir an euch. Und falls ihr es nicht rausbekommen habt, unser kleines kniffliges Rätsel, unsere geheime Botschaft in diesem Beitrag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, seit Mitte der Woche, da steht's fest. Ein Wolf ist verantwortlich für den Tod von Dutzenden Schafen im Nordschwarzwald. Und der Wolf hat offenbar auch vor, in Baden-Württemberg zu bleiben, da sesshaft zu werden, rund um das Gebiet Bad Wildbad. Jetzt muss das Umweltministerium in Baden-Württemberg so einiges organisieren, denn den Wolfsfreunden und Wolfsfeinden ist das natürlich ein ziemlicher Dorn im Auge. Da prallen diese Leute heftigst aufeinander, gerade Schäfer, Jäger, besorgte Anwohner, Naturschützer, alle sind involviert und alle wollen ihr Anliegen durchbringen. Deshalb schauen wir mal, wie das anderswo läuft, und zwar schon seit einigen Jahren. In Niedersachsen, da gibt es einige Wölfe und auch einzelne Wolfsrudel, und in dem Bundesland gibt es auch gut 100 Wolfsberater, die vermitteln dort. Eine dieser Wolfsberaterinnen ist Nina Graupner, zuständig für die Region Hannover. Ich habe heute mit ihr gesprochen. Und ich wollte wissen, wie diese Vermittlungen rund um den Wolf genau ablaufen. Das ist ja eine ziemlich emotionale Sache.
Es kommt natürlich dazu auch zu sehr vielen Emotionen, gerade wenn viele Nutztiere in einem Beispiel gerissen worden sind. Ich kann an der Gesetzeslage im Grunde nichts ändern. Es ist beschlossen, dass die Wölfe angesiedelt sind wieder in Niedersachsen. Nichtsdestotrotz sehe ich es aber auch als ganz wichtigen Gesichtspunkt, dass man alle mit ins Boot nimmt. Das heißt sowohl die Nutztierhalter, die Jägerschaft, die Umweltverbände und die Wissenschaft. Und da ist es natürlich meine Aufgabe, da im Grunde die Informationen, die ich vor Ort beim betroffenen Nutztierhalter mitbekomme, auch weiterzugeben. Wenn jetzt zum Beispiel gerade ein Riss stattgefunden hat und die Herde ungeschützt ist, gibt es eben bei uns in Niedersachsen die Möglichkeit, dass da über das NLWKN auf ein sofortiger Herdenschutz als Soforthilfe hingebracht werden kann, um dann dem Nutztierhalter zu helfen.
Jetzt geht's in Baden-Württemberg um einen Wolf. Wie gehen Sie denn in Niedersachsen damit um? Denn man könnte ja auch sagen, gut, ein Wolf, der wird irgendwann altersschwach und dann hat sich das Problem erledigt.
Ja, letztendlich muss man erstmal gucken, was ist das für ein Tier? Ein Rudel besteht aus Rüden und Fähren und mehreren Jungtieren. Und die Einzelwölfe, also die Jungwölfe, verlassen das Rudel mit der Geschlechtsreife, meistens dann spätestens als zweijährige Tiere. Und die siedeln oder suchen sich natürlich ein neues Territorium. Und da kann man jetzt nicht sagen, der Wolf, wenn er sich jetzt einmal gezeigt hat, verbleibt dort auch, wenn er natürlich gute Voraussetzungen hat, wie das Fressen oder den Schutz, Bereich, in den er sich zurückzieht, dann kann das durchaus sein, dass der Wolf da bleibt und eben auch ein Rudel bildet. Und dann muss man mit ganz anderen Gesichtspunkten wieder drauf gucken, wie groß das Rudel wird. Und dann kommt es natürlich auch zu möglicherweise zu mehr Nutztierrissen, weil natürlich mehr Tiere versorgt oder sich versorgen.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie versuchen, dem Wolf, so gut es geht, eigentlich gute Rückzugsmöglichkeiten einzurichten? Also sowas wie Zäune oder sowas vielleicht auch wie Alternativen zum Schaf? Dann muss er es nämlich nicht reißen?
Nee, ich kann dem Wolf ja kein Gebiet zuweisen. Es ist ein freies Tier, was sich frei bewegt. Letztendlich sehe ich eigentlich mehr die Aufgabe, dass man unsere Nutztiere, die ja nun mal im Land, sei es nun Rinder, Schafe, Ziegen, gibt, dass man diese schützt, dass Schutzzäune ausgehändigt werden oder eben auch Herdenschutzhunde angeboten werden. Und so Zäune müssen natürlich auch eine Mindesthöhe haben. Das heißt also, Nutztiergeflechtszäune zum Beispiel mindestens 90 Zentimeter oder Festzäune mindestens 120 Zentimeter, damit eben verhindert wird, dass ein Wolf sofort rüberspringen kann. Was es nicht ausschließt, natürlich kann ein Wolf auch über diese Höhen springen, wenn er zum Beispiel Hilfen hat. Aber das sind letztendlich die Richtlinien, die wir in Niedersachsen vorliegen haben.
Und die große Frage ist ja dann, was soll der Wolf eigentlich als Alternative dann essen?
Naja, als Alternative gibt es für ihn die Schalenwildtiere, die bei uns in den Wäldern leben, Reh, Rotwild, Schwarzwild. Und der Wildbestand ist ja so hoch letztendlich, dass der Wolf durchaus genug alternatives Fressen, Beute finden kann. Natürlich ist es für einen Wolf, der an eine Schafherde kommt, die vielleicht nicht adäquat geschützt ist, aus welchen Gründen auch immer, eine leichte Beute vorfindet und eben nicht so viel Energie aufwenden muss, als wenn er zum Beispiel Rotwild jagt, was durchaus für den Wolf ja auch eine gefährliche Situation werden kann, weil sich das Tier wehrt. Ein Schaf ist dann natürlich nicht so wehrhaft wie Wildtiere und somit findet er in diesen Tieren natürlich leichtere Beute.
Ein Wolf hat sich im Norden von Schwarzwald niedergelassen, in Baden-Württemberg, und er soll da auch erstmal bleiben. Wie sich alle zu verhalten haben, damit Wolf und Tier und Mensch gut miteinander leben können. Darüber habe ich mit der Beraterin Nina Graupner gesprochen. Und damit geht das Update an diesem Brückentag Freitag zu Ende. Das war eine nette Woche. Ganz lieben Dank, Rahel.
Danke auch, Thilo. Mhm. Fand ich auch.
Rahel Klein und Thilo Jan sind jetzt erstmal für den Moment raus und wünschen noch einen schönen Abend.
Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.